Kapitalmarkt sucht immer wieder magische Zahlen. Und es ist interessant, dass diese Zahlen so eine anziehende Kraft haben, so eine Anziehungskraft, eine magische Wirkung.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Eine Zahl ist aufgetaucht in Europa. Ich klicke hier gerade im Hintergrund herum. Die große Null. Und warum ist das so faszinierend? Naja, nach sehr, sehr langer Zeit sind die Zinsen der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen nicht mehr so negativ verzinst, sondern mit Null. Was bedeutet, wenn man aktuell dem deutschen Staat Geld leiht, dann braucht man nichts mehr zahlen. Richtig, man braucht nichts mehr zahlen. Man bekommt nur nichts, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr drauf zu zahlen. 2019 war die Verzinsung minus 0,7. Das bedeutet, dass man tatsächlich nicht Zinsen bekommen hat, sondern Zinsen bezahlt hat dafür, dass man sein Geld beim deutschen Staat aufbewahren durfte. Und dieser Zinsanstieg ist die Frage, ist das jetzt eine Zinswende oder ist es nur ein Zinswändchen? Weil diese Zinsveränderung geht nicht von Europa aus, das geht ganz klar von Amerika aus, der Druck kommt von dort. Sogar die 2-jährige Dollaranleihe ist jetzt auf 1% gestiegen. Wir dürfen nicht vergessen, vor grob einem Jahr war diese 2-Jahres-Anleihe noch bei 0,1% Verzinsung, jetzt bei 1%. Das heißt, das ist eine Verzehnfachung. An sich schaut es nicht nach viel aus, 0,1 oder 1, das ist 0,9 Unterschied, aber prozentuell gesehen, wie gesagt, eine Verzehnfachung. Und dieser Zinsanstieg ist kurzfristig schon so stark, langfristig sind die Zinsen auch nach oben gegangen und das ist für all jene, die jetzt neu investieren, neu anlegen, sagen wir mal, gut, weil sie bekommen wieder höhere Zinsen. Aber in der Zwischenzeit, in den letzten Jahren, waren ja nicht alle, die jetzt anlegen wollen, nur an der Seitenlinie und haben abgewartet, sondern sie mussten teilweise investieren, haben in Anleihenportfolios investiert, nicht mit kurzen Laufzeiten möglicherweise, sondern eher längeren, damit sie überhaupt Zinsen kriegen oder den Negativzinsen entgehen können. Und je länger die Laufzeit dieser Anleihenportfolios, umso brutaler sind die Kursrückgänge, wenn Zinsen beginnen zu steigen. Und das wird die Herausforderung sein in den nächsten Jahren, gerade bei diesen konservativeren Portfolios die Zeit zu überstehen, bis diese Zinswende tatsächlich längerfristig dauerhaft abgeschlossen ist. Wir gehen ja Richtung Normalisierung. Rückwirkend gesehen werden wir die Covid-Phase ganz sicher als eine Ausnahmesituation sehen, wo es Ausschläge in beide Richtungen gegeben hat. Wir haben 2020 Ausschläge nach unten gesehen, dann einen sehr, sehr starken Rebound nach oben gesehen und pendeln uns auf einem Normalisierungsniveau ein. In der langfristigen Planung können wir ganz klar nicht von den Zahlen des Jahres 2020 und 2021 ausgehen. Also alle, die immer noch ihre Zukunftsprognosenperspektiven mit den Erholungszahlen der Jahre 20 und 21 gemacht haben, ich kann Ihnen nur dazu motivieren, sich in deutlich längere Zeitperioden hineinzubegeben, diese Extremphasen, auch die extremen Rückschläge, aber auch die extremen Erholungen auszublenden und dann zu schauen, wie die Durchschnittszahlen sind, weil dorthin kehren wir wieder zurück. Die Europäische Zentralbank wird früher oder später die Zinsen auch heben. Das muss alleine aus 2 Gründen sein. Es ist nur nicht so einfach zu sagen, jetzt sofort und hurra, sondern das muss mit der Wirtschaft abgestimmt sein. Amerika wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im heurigen Jahr ganz sicher Zinsschritte setzen. Im März könnten nicht nur 0,25 Punkte oder Prozent, sondern sogar 50 Basispunkte ins Spiel kommen. Das preist zumindest aktuell der Kapitalmarkt ein. Und dass man was machen muss, das sieht man, wenn wir die Vergangenheit ein bisschen bewerten und die zu späte Zinsdrehung aus den Maßnahmen des Jahres 2000 und danach betrachten. Daraus ist ja die Immobilienblase dann in Amerika entstanden, das zur Lehman-Pleite geführt hat und zur größten Finanzkrise. Und deswegen, wir hören auch jetzt schon, dass die Immobilienpreise unglaublich hoch sind. Da übrigens in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass eigentlich ja nichts Neues passiert, nur andere Namen auftauchen. Aber wenn wir so durch die Stadt fahren und anschauen, auf welche Werbebanner auf Immobilien oben tagsüber und auch in der Nacht uns anleuchten, dann sind wir, für mich ist es die dritte Welle, Immobilienhype, wo ja von 10, 8 schon in der Immobilienentwicklung sind und jeder, der nicht Immobilien developed im Moment, der hat das Gefühl, er ist auf dem falschen Dampfer. Das habe ich in den letzten Jahrzehnten ein paar Mal schon erlebt und es ist interessant, wie gesagt, das Bild nach außen hin ist nicht neu, die Namen sind anders. Und ja, wenn wir dann zu Ende denken, was mit den alten Namen passiert ist und wo die jetzt sind, hoffe ich nicht die gleiche Entwicklung für jene Namen, die derzeit so massiv in der Auslage sind. Ja, also alleine aus diesem Blickwinkel werden die Zinsen nach oben gehen müssen, weil sonst hier die Gefahr der Immobilienblasenentwicklung und die Verstärkung davon natürlich noch viel, viel stärker kommen könnte. Ich möchte heute im Podcast kurz einmal einen Abstecher machen, einen Sidestep zu den Auswertungen meiner Podcasts. Wir sind ja jetzt hier quasi fast nach ja, ganz genau diese Woche sind wir nach dem ersten Monat deutschsprachige Podcasts online. Auf Ungarisch habe ich die Podcasts schon seit mehr als einem Jahr und davor gab es die Videos und ich habe jetzt dort eine Auswertung gemacht und es ist faszinierend. Man würde sagen, dass Ungarisch an sich eher so quasi ein Nischenmarkt ist. Aber die täglichen Hörer, die ich im aktuellen ungarischen Podcast habe, sind in Ungarn, in Amerika, in Deutschland, in der Slowakei, England, Rumänien, natürlich hier in Österreich, Niederlande, Schweiz, Thailand, Italien, Griechenland, Tschechien, Dänemark, Serbien, Spanien, Norwegen, Australien, Neuseeland, Finnland, Zypern, Türkei, Schweden, Bulgarien, Kroatien, Irland, Kanada, Polen, Indien, Luxemburg, Frankreich, Ukraine. Und das fasziniert mich, weil eben eine Nischensprache weltweit so stark verbreitet und präsent, dass die Podcast-Hörerschaft so breit aufgestellt wird, da muss ich noch mit dem deutschen Podcast noch daran arbeiten. Wir sind jetzt nach einem Monat, glaube ich, in 5 oder 6 Ländern, was ich gesehen habe in der Auswertung, und wird langsam auch breiter. Und die Rückmeldungen auf die Serie mit dem 12-jährigen Leon und in der nächsten Woche sollte die 18-, 19-jährige Teilnehmerin oder Interviewpartnerin auch im Podcast sein. Die Serie hat sehr viel positive Resonanz ausgelöst, weil eben seine Fragen für viele überraschend, aber auf der anderen Seite faszinierend waren. Und das ist das, was mich interessiert, mit welchen Fragen beschäftigt sich die nächste, übernächste Generation. Und das baut mir jetzt auch die Brücke zu einer Entwicklung im Kapitalmarkt, warum so wichtig ist, mit der nächsten Generation sich zu beschäftigen. Vor einigen Tagen hat Microsoft die gesamte Konkurrenz überrascht mit einer überraschenden Meldung, dass Microsoft demnächst eine der größten Gaming-Plattformen, Spiele-Plattformen, Activision übernehmen will. Daraufhin ist die Aktie von Activision massiv gesprungen. 30% an einem Tag ist gleich vom Handel ausgesetzt worden. Was auch richtig ist, weil wenn so große Schritte gesetzt werden, dann muss man hier schon vorsichtig sein. Insiderseitig kann da sehr viel passieren. Auf der anderen Seite wird auch jetzt aktuell zum Beispiel untersucht bei Microsoft, weil dort hat es nach der Meldung einen Rücksetzer gegeben, wie weit auch hier im Short-Bereich möglicherweise Insider davon profitiert haben. Und das wird also untersucht. Aber was viel wichtiger ist, diese Übernahme zeigt, dass die digitale Welt sehr, sehr stark mit der Metaverse-Thematik sich beschäftigt. Und wir haben gestern über Web 3.0 gesprochen. Wir werden das in den nächsten Monaten, Jahren immer öfters hören, dass diese digitale Transformation, die technische Entwicklung Richtung Web 3.0 geht, Richtung dezentrale Datenbanken geht, Richtung virtuelle Welt geht. Und mit diesen Gaming-Plattformen und mit der Übernahme holt sich natürlich auch Microsoft genau die nächste Generation, die in dieser Welt, in diesen virtuellen Welten sich ganz anders bewegt als die Älteren, auch bereit sind, ganz anders zu konsumieren. Und da verzweigen sich die Themen, weil einerseits sind wir in der virtuellen Welt, dann gibt es um die Metaverse-Thematik, dann kommen die Krypto-Themen hier ins Spiel, dann kommen die NFTs ins Spiel, die also jetzt auch schon beginnen, langsam Mainstream zu erreichen. Das heißt, wenn der Taxifahrer heute schon über NFTs spricht, dann ist mittlerweile auch das schon angekommen, dass aus der Kryptowelt nicht mehr nur Bitcoin existiert und Ether, sondern hier ganz andere Programme schon im Hintergrund beginnen zu laufen und Fuß fassen, ob das DeFi ist, ob das Solana ist, Cardano ist. Also es gibt sehr, sehr viele weitere Themen, die da im Vordergrund sind, und man merkt, dass dieses Hineinsickern in unser Leben von dieser Seite aus immer stärker und stärker kommen wird. Ich habe gestern auch eine Situation von einem Kunden rückgemeldet bekommen, was ja vor Jahren noch in dieser Form undenkbar war. Aber da sieht man auch, wie auch im langsamen, peu à peu, in kleinen Schritten sich auch da die Welt verändert. Die Geldwäscherichtlinien immer schärfer, immer konsequenter werden. Bis vor Jahren war es normal, dass man, sagen wir, Dollar gehabt hat, in eine Bank gegangen ist. Man musste nicht in eine Wechselstube gehen, ist in eine Bank gegangen, hat gesagt, ich hätte gern Dollar in Euro getauscht, wieder schauen und ist wieder gegangen. Seit 1. Jänner 2022 geht das nicht mehr so einfach. Wenn man heute irgendwo in eine Bank geht und sagt, ihr hättet gern Dollar gewechselt, dann muss die Bank zuerst die komplette, alle Daten des Kunden aufnehmen, den Kunden erfassen, um dann ja, den Kunden komplett anlegen, neue Customer-Überprüfung durchführen, um selbst nur Devisen zu wechseln. Und das ist eine Geschichte, die eben diesen Klienten überrascht hat, weil der aus dem Ausland zurückgekommen ist, Dollar einfach wechseln wollte und Banken, wo er reingegangen ist, zuerst die Frage gestellt haben, sind Sie Kunde bei uns? Wenn ja, dann können Sie das machen. Wenn Sie kein Kunde sind, können Sie es nicht machen. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, die also hier langsam im Hintergrund einsickert. Und wir haben, glaube ich, vor 3 Wochen darüber gesprochen, dass diese Transformation auch im Zahlungsverkehr, dass wir weggehen von den Banknoten hin Richtung digitale Zahlungen und dann im nächsten Schritt digitale Euros, Blockchain-basierte Euros, dass das kommen wird. Das ist mit ein Schritt peu à peu auch in diesem Bereich, in diese Richtung, weil die Möglichkeiten, die Fenster, die Türen, wo mit Cash bezahlt werden kann, immer mehr zugehen, und China zieht die Nummer weiterhin durch mit dem Olympischen Dorf, das jetzt in der Olympiade dort der digitale Yuan getestet wird. Und wenn das Projekt funktioniert, wird das breit über ganz China ausgerollt. Und wenn das über China ausgerollt wird, wird das weitere Auswirkungen auf den asiatischen Markt haben. Die japanische Notenbank ist schon sehr weit, den digitalen Blockchain-basierten Yen starten zu können. Amerika steht in den Startlöchern. Die Europäische Zentralbank hat schon sehr viel in diese Richtung vorbereitet. Das heißt, hier setzt China ganz sicher die Welt weiter unter Druck. Und heute in der Früh haben wir schon gelesen, worüber wir gesprochen haben, dass China die Leitzinsen gesenkt hat. In den letzten Wochen war es sehr interessant, weil die Staatsführung die Banken dazu motiviert, angesprochen hat, den Immobilienentwicklern bitte schön leichter und einfacher Geld zur Verfügung zu stellen. Wenn man das nur zu Ende denken würde, heißt, wenn die Europäische Kommission hergeht und den Banken sagt, bitte gebt es den Immobilienentwicklern deutlich einfacher, schneller, problemloser Geld. Diese Aufforderung ist rausgegangen und jetzt mit dem Zinsschritt, dass die Zinsen gesenkt wurden, wird nochmal Liquidität dem Markt zur Verfügung gestellt. China ist auch in einer ganz anderen Situation und deswegen hat China auch die Welt in den letzten Tagen ermahnt, wenn man so will, nicht zu stark zu bremsen, gerade auch die Amerikaner, weil natürlich ihre Maßnahmen, wenn sie Stimulus geben und auf der anderen Seite wird gebremst, da die Wirkung ein bisschen verpuffen könnte. Ja, und zum Schluss noch eine ganz andere Thematik heute, wie sehr man Statistiken so sich raussuchen kann, wie man will. Microsoft hat ja eben die Übernahmemeldung gegeben und dann kam die Schlagzeile, Microsoft blutet, weil das Unternehmen nach der Meldung, dass sie die Gaming-Firma übernehmen, im Kurs nachgegeben hat, in etwa so 10%. Und da gleich die Headline, die verkauft sich super. Microsoft blutet. Wenn wir aber anschauen, wie die Chartentwicklung ist aus den letzten Jahren, so seit 2013, und das ist schon ein paar Jahre her, dann ist die Entwicklung ja ganz eindeutig eher eine saubere Aufwärtstendenz und kommt jetzt wieder auf eine Ebene zurück, wo immer wieder Aktien hingehören, nämlich um auf einem gesunden Niveau zu sein, langfristig betrachtet. Und so gesehen ist auch die Korrektur, die wir jetzt im Nasdaq gesehen haben, eine ganz normale, wichtige. In den letzten Jahren hatten wir sogar schon schärfere Korrekturen. Da brauchen wir nicht zurückgehen bis 2020, um nur die Pandemie zu nehmen, sondern auch danach in der Erholungsphase haben wir schärfere Korrekturen gehabt und auch in der Phase davor. Das heißt, es ist wie immer das wichtig, was ich gestern besprochen habe, bin ich Käufer oder Verkäufer in den aktuellen Märkten. Ich muss ja kein Daytrader sein und kein Zocker, aber ja, das ist auch noch ganz wichtig. Aus meiner Sicht sind die kurzfristigen Trader ganz entscheidend, weil die bilden tagtäglich Preise. Die Langzeitinvestoren ziehen ja eigentlich Anlagekategorien aus dem Markt raus. Also einer, der sagt, ich kaufe und behalte, buy and hold, ich kaufe und setze mich drauf. Der zieht ja die Anlageklasse, die Immobilie, die Aktie aus dem Markt raus. Und alles, was man dann als Wert sich täglich einredet, ist ja irgendein Wert, weil ich es ja nicht weiß. Den echten Wert stelle ich immer dann fest, wenn möglichst viel gehandelt wird. Das heißt, es ist auch gut, Immobilien ab und zu verkaufen, dann weiß ich, zu welchem Preis die Immobilie weggeht. Es ist auch gut, Immobilien gerade dann möglicherweise mal auch zu verkaufen, wenn ich darauf nicht angewiesen bin. Das ist jetzt aktuell durchaus da und dort die Situation, wo die Leute hergehen und sagen, ich sage irgendwelche Preise und sind dann überrascht, dass tatsächlich jemand kommt und sagt, ja, ich zahle diesen Preis. Das ist auch bei Aktien wichtig. Das heißt, wenn ich heute als Langzeitinvestor in Ruhe mein Portfolio zusammenstelle, dann ist es trotzdem für mich wichtig, dass es täglich Handel gibt, weil einerseits sehe ich, was wären aktuell mögliche Preise, zu denen ich meine Investments verkaufen könnte. Und das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist, dass damit auch Liquidität vorherrscht im Markt. Weil wenn nicht gehandelt wird, nur alle drauf sitzen, dann haben wir virtuelle Preise. Und wenn irgendjemand einmal sich bewegen will, dann wird es ganz schwierig, da rauszukommen. Und ein bisschen in diese Richtung geht auch die Idee der Regulatoren, dass zum Beispiel bei Immobilienaktien Die haben sich ja in den letzten Jahren wieder mal als Liquiditätsersatz oder als Liquiditätsparkstationen etabliert. Das hatten wir schon vor der Finanzkrise mal, wo hier linear fast gezogen mit 7% Immobilienaktien gestiegen sind. Und jetzt wird ab 1. Jänner in diesem Jahr und ab 27 dann auswirkend für den gesamten Markt eine Rückgabefrist eingeführt. Das bedeutet, dass man gerade bei Immobilien nicht täglich sagen kann, ich verkaufe morgen, sondern man eine 12-monatige Anmeldefrist hat, zu sagen, ich möchte am 20. Jänner 2022 mein Geld haben, dann muss ich das heute anmelden. Für die Zukunft gesehen. Warum? Naja, weil gerade bei Immobilien dieses Problem da ist, dass die nicht täglich gehandelt werden, und wenn heute größere Positionen veräußert werden müssen, dann und alle auf einmal raus wollen, dann ist das zu eng für diesen Markt, und das ist eine quasi logische Folge der Hyperliquidität, was wir derzeit haben, und des extremen Kapitalzuflusses in diese Assetklassen, genau deswegen, weil die ja so flexibel sind und so kurzfristig bewegt werden können. Ja, das waren so die Gedanken zum heutigen Tag, sehr, sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, dass es trotzdem aber interessant war. Wünsche auch heute erfolgreiche Gespräche und freue mich auf Rückmeldungen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir uns morgen in der Früh wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.